Nachhaltigkeit stärkt Wettbewerbsfähigkeit. Wer sich nicht darauf einstellt, wird vom Markt verschwinden. Erfolg neu denken. Darum geht es.
So, hallo ihr da draußen. Ich bin heute zum Podcast südöstlich von Köln in Windhagen. War ich noch nie, total noch nie. Schon oft dran vorbeigefahren, klar, Richtung Köln Autobahn. Aber direkt Ort Windhagen war ich noch nie. Ich bin bei der Firma Nölken Hygiene Products. Extrem nachhaltig aufgestellt, aber das werdet ihr gleich nachher im Gespräch hören. Mir gegenüber sitzt Christoph Lerz, Nachhaltigkeitsbeauftragter bei Nölken. Hallo Christoph.
Hallo, ich grüße dich. Bin froh, dass ich hier heute zu Gast sein darf.
Freue mich auch total auf das Gespräch, weil ihr seid eine größere Firma, über 500 Mitarbeiter. Ich glaube, wir haben doch viel Spannendes zu besprechen. Ich bin Jürgen Linzenmeier, wisst ihr schon. Schön, dass ihr hier seid bei meinem Podcast Wirtschaft und Ethik, dem Podcast für Nachhaltigkeit in Wirtschaftsunternehmen. 7 Fragen, 7 Antworten. Wir reden heute im Schwerpunkt über Nachhaltigkeitsberichterstattung, Berichtspflicht, Stichwort ESG. Und auch ein bisschen vielleicht über die Vorteile, die eine Berichtspflicht haben kann. Muss ja nicht nur Arbeit sein, sondern kann ja auch echt einen Nutzen für das Unternehmen haben. So, wir legen los. Habe ich da gleich Krach gemacht. Wir legen los mit der Einstiegsfrage. Christoph, erzähl doch einfach mal was, ein bisschen was über dich. Du bist noch relativ jung, wenn ich das sagen kann. Ich bin ja ein alter Knacker schon. Etwas über dich, über vielleicht dein Lebenswerk und was dich tatsächlich zu Nölken Hygiene gebracht hat.
Ja, gerne. Ich bin noch keine 30, also hast du recht gehabt, ich bin noch relativ jung.
Das sieht man ja.
Wobei dieses Jahr null ich dann auch das erste Mal, beziehungsweise 30 werde ich dann. Ja, Nölken ist meine erste Station nach dem Studium. Ich habe mich schon im Bachelor darauf fokussiert, den Bereich Nachhaltigkeit eben mir anzuschauen. Dort habe ich nachhaltige Entwicklung studiert und habe das dann im Master vertieft, nachhaltiges Wirtschaften. Und da eben den Schwerpunkt, wie können wir Unternehmen besser aufstellen, um die ganzen Anforderungen, die zukünftig kommen, eben ja in dem Unternehmen zu implementieren, damit man nicht nur die gesetzlichen Vorgaben einhalten kann, sondern auch eben den Endkonsumenten einen Mehrwert bieten kann. Und natürlich ganz wichtig, worauf wir auch dann zu sprechen kommen in der Nachhaltigkeitsberichterstattung, dass wir die ökologischen Grenzen einfach einhalten, weil die Ressourcen sind nun mal endlich, gewisse Ressourcen sind endlich, wir müssen damit haushalten und die Ressourceneffizienz maßgeblich vorantreiben.
Okay.
Genau, da habe ich eben geschaut, ja, welches Unternehmen in der Umgebung beschäftigt sich schon mit Nachhaltigkeit. Das ist so mein erster Fokus gewesen.
Wo war das Studium?
Das letzte Studium war in Kassel.
Okay.
Ich komme aus dem Ruhrgebiet. Meine Freundin ist dann nach Bonn gezogen fürs Studium. Und dann bin ich natürlich mitgezogen, habe dann geschaut in der Umgebung von Bonn. Und dann ist das relativ schnell auf Windhagen dann gekommen mit der Nölken Hygiene Products GmbH.
Muss man wahrscheinlich drauf stoßen, auf die Nölken-Hygiene.
Ja, ich würde sagen, Nölken ist so ein Hidden Champion. Wir stellen White Label her, das heißt, die ganzen Eigenmarken der Einzelhändler, der Drogerieketten, die Sie kennen in Deutschland. Und ich glaube, auch unsere Zuhörer haben sehr wahrscheinlich schon mal ein Produkt von uns in ihren Händen gehalten, wenn sie Kinder haben, weil wir sind nämlich spezialisiert auf Feuchttücher, auf Pflegeprodukte im Babybereich, Shampoos, Lotions, Cremes und Stillanlagen für die Mütter. Mhm. Und dann habe ich mir eben angeschaut, okay, es ist per se eigentlich kein nachhaltiges Produkt, was wir anbieten. Es ist ein Wegwerfprodukt.
Stimmt.
Also einmalige Benutzung, danach wird es weggeschmissen. War aber beeindruckt, dass Nölken schon seit 2011 angefangen hat, ein Nachhaltigkeitsmanagement zu implementieren und genau an die Stellschrauben ranzugehen, um aus einem vermeintlich nicht nachhaltigen Produkt das Nachhaltigste rauszuholen.
Also wir sind schon bei Frage 1, was ihr produziert, das
genau.
Hast du gerade erzählt, das heißt, wenn ihr ein White Label Hersteller seid, dann erfüllt ihr ja, dann erfüllt ihr ja im Prinzip im Schwerpunkt rein die Kundenwünsche.
Genau.
Da kommt nachher ein Label drauf sozusagen. Und jetzt zu sagen, ich positioniere mich nachhaltig, heißt ja, oder das ist jetzt eine Frage, haben zum Beispiel 2011, wo ihr mit Nachhaltigkeit, Anführungszeichen, berichtsmäßig gestartet seid. Fragen Kunden inzwischen nach Nachhaltigkeit? Haben sie früher schon gefragt oder war der da eher der bunte Papagei am Markt und was wollen die Spinner? Wie hat sich das so verändert und wie war das früher?
Genau, das war wirklich ein Prozess, der auch immer noch anhält. Es ist so, dass natürlich die Kunden mit ihren Wünschen auf uns zukommen und sagen, wir haben die Idee von einem Feuchttuch, wir haben die Idee von einem Babyshampoo, von einer Creme. Und dann wird natürlich gefragt, könnt ihr das für uns umsetzen? Das ist natürlich kein Problem für uns umzusetzen. Wir haben aber intern eben in unserer Nachhaltigkeitsstrategie selber Leitlinien gesetzt, dass wir sagen, okay, wir machen nicht alles, was der Kunde möchte, sondern wir haben schon an uns die Anforderung, dass wir auch gerne mit den Kunden zusammenarbeiten möchten, die unsere Werte teilen. Das geht dann in die Richtung natürlich, dass es angefangen hat beim Fließmaterial des Tuches zum Beispiel, dass dort immer noch häufig eingesetzt wird, also ein hoher Anteil von Plastik, also von Kunststoffen. So, da sind wir jetzt hingekommen, dass wir mittlerweile über 50% des Fließes, das wir einkaufen, zertifiziert nachhaltig ist und dass der Plastikanteil, der Kunststoffanteil stetig kleiner wird. Das sind so die Kundenanforderungen, die wir zusammen in der Entwicklung mit dem Kunden ansprechen konnten und die davon überzeugen konnten, dass es besser ist, wenn wir auf dieses Tuch.
Naja, spannend fand ich jetzt natürlich, dass ihr sagt, wir haben folgende Werte.
Genau.
Am Ende des Tages bei Nachhaltigkeit folgende Voraussetzungen. Heißt aber in der Konsequenz, dass ihr Kunden auch ablehnt.
Das kommt durchaus vor. Natürlich sind wir darauf angewiesen, dass wir mit den Kunden einen gewissen Umsatz generieren. Das ist klar. Es ist auch durchaus so der Fall, dass wir mit einem Kunden anfangen, der ein bestimmtes Produkt will, wo wir aber direkt schon sagen, okay, damit können wir starten, aber wir haben noch die wir umsetzen möchten, wo wir ganz einfach an den Stellschrauben was verändern können, damit du einfach ein nachhaltigeres Produkt anbietest.
Das heißt, eure Verkaufsgespräche sind sehr logischerweise auf eine langfristige Zusammenarbeit ausgerichtet,
genau,
mit dem Prozess Nachhaltigkeit integriert.
Genau. Deshalb laden wir auch gerne, wir haben hier nebenan die Akademie, wo wir hier sitzen. Dort laden wir gerne zu Workshops ein, wo wir dann auch wirklich die neuesten Sachen vorstellen, was wir verändern können, sei es die Verpackung, eine recycelfähigere Verpackung, okay, Inhaltsstoffe, die neuesten Trends. Also wir sind schon sehr, sehr bedacht, mit den Kunden langfristig zusammenzuarbeiten und die, dass wir uns gemeinsam weiterentwickeln und das Tuch für unsere Endkonsumenten, die das dann kaufen müssen, auch immer nachhaltiger wird.
Komme ich gleich mal zur Frage 2.
Ja, gerne.
Du hast es vorhin schon erwähnt, ihr habt 2011 euren ersten Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht. 2011, das ist eine Hausnummer. Ich glaube, es gibt wenige Unternehmen, die 2011 schon einen Nachhaltigkeitsbericht hatten. Die gibt es, aber es sind nicht so viele. Also gehört auch mit zu den ersten. Und was mir jetzt wichtig ist, auch im Zusammenhang mit dem, was wir jetzt gerade eben besprochen haben, wo ist denn der Ursprung dieser nachhaltigen Positionierung? Also so sehr früh, also wenn jemand das jetzt macht oder vor 2 Jahren angefangen hat, dann kann ich ja sagen, okay, er folgt dem Mainstream. Aber wenn jemand das schon 2011 berichtet, also vorher schon, was vor 2011 ja schon, also die Grundidee ist ja nachhaltig im Unternehmen, wo kommt es her, diese Grundhaltung?
Ja, das hat damit zu tun, dass 2011 ein Wechsel stattgefunden hat. Der Herr Nölken, Ernst Nölken, hat das Unternehmen aufgebaut, ist aber auch Nölken Hygiene Products. Und 2010 haben die beiden Söhne übernommen,
ah, okay,
der Ernst Markus und Daniel Ulrich Nölken. Und dann haben die sich natürlich überlegt, wie möchten wir jetzt deren Geschäft und deren Unternehmen ausrichten. Und dann fiel schnell die Idee natürlich, dass man die Nachhaltigkeitsaspekte mit reinnimmt. Und dann hat man angefangen, 2011 jemanden fest einzustellen, meine Vorgängerin sozusagen, die uns immer noch auch extern berät. Und dann haben das so seinen Lauf. Dann hat man das den Kunden angeboten und gesagt, hier, passt auf, wir haben jetzt hier eine Nachhaltigkeitsstelle und wir möchten das gerne nicht nur als Unternehmen umsetzen, also für die Mitarbeitenden oder in der Produktion was ändern, sondern möchten das auch in den Produkten,
dass das widerspiegelt. Aber war es eine Grundhaltung der Söhne damals schon?
Ja.
Weil das Thema lag ja 2011 jetzt nicht breit auf dem Tisch.
Ja.
Also es war auch eine persönliche Grundhaltung, dass man dem Thema schon aus irgendwelchen Gründen immer schon nahe stand.
Genau, das war die Vision, dass die beiden Nölkens, wie wir sie gerne nennen, dass sie gesagt haben, wir möchten natürlich Kundenbegeisterung schaffen, Das ist aber so sehr vertriebslastig, dieser Slogan, auch wenn er völlig stimmt. Aber die andere Version ist eben zu sagen, wir möchten gerne der nachhaltigste Feuchttuchhersteller werden. Und daraus hat sich das, ist diese Idee geboren, zu sagen, okay, das schaffen wir nur, wenn wir auch dann wirklich eine Startstelle dafür einrichten. Deshalb waren wir relativ früh schon dran. Ich will nicht sagen vor der Zeit, weil natürlich war das schon in den Medien und auch im Gespräch, dieses Thema. Aber das damals, vor 12 Jahren, waren wir natürlich noch deutlich kleiner, als wir jetzt sind. Wir sind jetzt knapp unter 500 Mitarbeitenden. Wir sind relativ auch schnell gewachsen in den letzten 10 Jahren. Und da war es schon etwas Besonderes, dass ein Mittelständler unserer Größe gesagt hat, wir geben wirklich eine 100% Stelle für die Nachhaltigkeit.
Wie viele Mitarbeiter wart ihr damals bei dem Wechsel? 200, 250?
Ich würde sagen, für die Hälfte bestimmt.
Ja, okay. Bei mir arbeitet es gerade im Kopf, weil ich das weil das eigentlich das ist, was ich meinen Kunden und meinem Netzwerk immer empfehle, dass sie mit dem Thema anfangen sollen, weil sie sich in vielen Branchen noch als Leuchtturm positionieren können. Also das geht ja immer noch, also das ist ja noch nicht vorbei und das ist eigentlich genau das, was ihr gemacht habt. Also dass ihr das komplett strategisch aufgesetzt habt und gesagt habt, wir wollen in unserer Branche, in unserem Segment hier Leuchtturm werden und darüber eine Sichtbarkeit eigentlich erreichen. Ich finde total spannend.
Das ist ja auch das Glück gewesen für uns, für Nölken, dass direkt in der Geschäftsleitungsebene das verankert wurde.
Ja.
Dass gesagt wurde, okay,
absolut.
Die Geschäftsleitung übersieht die Startstelle Nachhaltigkeit durch einen Riesenvorteil, auch dann die internen Mitarbeitenden überzeugen zu können, weil das natürlich auch von oben dann gefördert wird.
Ja, absolut. Das wäre auch so ein bisschen ein Tipp nach draußen, dass die Tipps kommen aber nachher noch, das können wir noch mal aufgreifen.
Ja, ja.
Frage 3 von 7. Wie du gerade sagtest, ihr habt knapp 500 oder knapp drüber 500 Mitarbeiter. Firmen ab 250 Mitarbeitern mit ein paar anderen Kriterien noch müssen ab 2025 ihre ESG-Berichte vorlegen, sozusagen. Also ich glaube, das ist inzwischen sehr sicher, dass es so kommt, auch wenn das wieder EU ist und alles undurchsichtig, kommen auch noch drauf. Also mal vorsichtig ausgedrückt, gehen die Meinungen von Unternehmen bei dem Thema ESG-Pflicht, Berichterstattung, wie auch immer, schon massiv auseinander. Wie seht, logischerweise habt ihr natürlich vermutlich einen positiven Blickwinkel, aber wie seht ihr das Thema, gut, schlecht, der Sache dienen, das ist auch so ein Punkt, der mir wichtig ist, wo ich auch wieder drüber nachdenke, ist die viele Berichtspflicht, die da immer wieder jetzt aufkam und auch gesteigert wurde, ist sie der Sache dienend? Ja, ich stelle die Frage, ich gebe die einfach mal weiter an dich, vielleicht kriege ich eine Antwort.
Ja klar, kriegst du eine Antwort. Also wir haben damals angefangen, direkt nach dem GRI-Standard, Global Reporting Initiative, zu berichten, und sind dann auch später noch dazu übergegangen, auch den DNK-Standard noch anzuwenden. So, natürlich gibt es dann da Leitlinien, wonach man berichtet, und es ist auf eine gewisse Weise schon relativ vergleichbar gewesen. Aber natürlich gab es da keine verpflichtenden Indikatoren, über die berichtet werden musste. Es war auch häufig so, dass viele vergleichbare Unternehmen, mit denen wir uns natürlich messen müssen, eher qualitativ berichtet haben und weniger quantitative Ziele angegeben haben. Das heißt, da war dann wieder diese Vergleichbarkeit, die eigentlich gegeben sein sollte durch die Standards, nicht mehr wirklich gegeben. Wenn ich alles qualitativ nur beschreibe, wie gut ich bin, aber man das wirklich nicht beweisen kann, dass es sich auch dann wirklich in den Zahlen niederschlägt, dann ist es immer sehr schwierig gewesen. Und dieser Nachhaltigkeitsbericht war aus unserer Sicht immer ein wichtiges Mittel, um mit unseren Kunden zu kommunizieren und generell mit unseren ganzen Stakeholdern. Und die neuen Vorgaben und Pflichten, die jetzt kommen durch die CSRD und ESRS, begrüßen wir grundsätzlich, weil dadurch natürlich jetzt ein Playing Level Field gegeben ist. Wir sind alle verpflichtet, die Wesentlichkeitsanalyse durchzuführen. Das heißt, da muss man dann auch begründen, warum man gewisse Themenfelder nicht betrachtet hat, also warum das für einen nicht wesentlich sein soll. Da sehen wir dann einfach eine bessere eine Harmonisierung von den ganzen Standards, die es schon gibt. Es sind ja, glaube ich, mittlerweile 12, die jetzt da unter die ESRS gepackt sind. Und für uns ist das eben dann ein Vorteil, weil wir dann uns auch dann positionieren können, weil wir natürlich schon das lange machen, eine gewisse Erfahrung haben und auch schon einiges umgesetzt haben, damit wir damit werben können, immer noch im Vergleich zu den anderen.
Ihr habt natürlich den Vorteil, dass ihr das jetzt seit 2011 tut.
Genau.
Und sehr, 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 sehr tief im Thema drin seid. Da tun sich andere natürlich viel schwerer, logischerweise. Was mich ein bisschen stört, ist, aber da kann ich mich gerne korrigieren, ist, für mich ist jegliche Berichterstattung erstmal ein Ist-Zustand. Und der sagt erstens nichts aus über die Denke und die Haltung des Unternehmens in Bezug auf Nachhaltigkeit. Und es fördert zweitens an sich nicht die Optimierungen zu dem Thema. Also dass man das Thema weiterentwickelt. Und das hat ja wieder viel mit Haltung zu tun. Sondern ich habe einen Ist-Zustand, ich habe einen Stempel drauf und ich habe EU-Pflicht erfüllt. Und also ich merke das teilweise schon bei meinen Anfragen von Firmen, die sagen, ich brauche einen Stempel. Mhm. Weil 2025, wo kriege ich den her, was kostet er? Und das widerspricht ja eigentlich dem, und ich bin ja echt nicht dogmatisch bei dem Thema, aber das widerspricht ja dem Thema Nachhaltigkeit.
Ja.
Also das gleiche Thema, wo wir jetzt vorher kurz diskutiert haben, dass es ja so aussieht, dass die Wirtschaftsprüfer diesen Stempel alleine da drauf hauen dürfen, widerspricht ja schon Nachhaltigkeit. Ja, also im Gesetz, in den Vorabentwürfen stand drin, dass es offen sein soll. Jetzt plötzlich hat sich eine riesen Wirtschaftslobby durchgesetzt mit allen ihrer Kohle, sage ich jetzt mal, und darf jetzt einen Stempel drauf hauen. Also das, ich habe da Schwierigkeiten mit. Ein bisschen Schwierigkeiten mit.
Ja,
obwohl ich davon lebe.
Ja, an dem Punkt stimme ich dir zu. Das ist auch nicht das, was ich mir erhofft hatte, dass jetzt da wirklich die Wirtschaftsprüfer ein Vorrecht bekommen haben, in Anführungsstrichen ein Vorrecht, das prüfen zu dürfen. Aber natürlich ist mit den Anforderungen, die jetzt kommen, verpflichtend natürlich auch eine gewisse Aufwertung von so einem Nachhaltigkeitsbericht. Weil der jetzt in den finanziellen Berichten rein muss. Wobei jetzt vor kurzem wurde jetzt auch vor der Konsultationsphase jetzt wieder das so ein bisschen gekippt. Es wurde ja vorher geschrieben, dass es einen klar erkennbaren Abschnitt geben soll in dem Bericht, wo Nachhaltigkeitsbericht quasi hingepackt werden kann. Das wird jetzt auch wieder so halb kassiert, dass es gesagt wird, okay, es reicht auch, wenn man dann eine Referenz hinmacht. Mhm. Das heißt eigentlich, das, was man erreichen wollte mit der gleichberechtigten Sichtbarkeit im finanziellen Bericht, ist jetzt auch wieder gekippt.
Also eher eine Anlage.
Jetzt ist es wieder genau, dass man referenzieren kann. Also es verkommt jetzt wieder zu einer Art Inhaltsverzeichnis mit Suche der Informationen da raus, wo jetzt da und da und da sind. Mhm. Also auch nicht optimal aus meiner Sicht. Ich weiß nicht, was die Zuhörerinnen und Zuhörer dazu sagen, aber aus meiner Sicht auch wieder ein bisschen schwierig. Aber natürlich dient es, auch wenn es natürlich sehr, sehr aufwendig jetzt ist, auch für uns, obwohl wir es schon lange machen, nochmal die ganzen Indikatoren nochmal genauer zu prüfen. Wir fangen jetzt auch langsam an, unsere KPI-Listen, die wir haben, zu ergänzen mit den Anforderungen von den ganzen Paketen. Ein sehr schwieriges Paket wird sein, nicht nur für den Mittelstand, sondern generell für die, die sich noch nicht damit so exzessiv beschäftigt haben. ISAS E1, Climate Change. Weil dieser Bereich, Klimawandel schon...
Ist ein eigener Bereich.
Ne? Ist es genau genommen ein eigener Bereich zu berichten und es geht schon sehr in die Richtung. Natürlich, man braucht Reduktionsziele, man muss sich schon mit der CO2-Bilanz beschäftigt haben, verpflichtend Scope 1 und 2, Scope 3 ist im ersten Jahr noch nicht verpflichtend, aber danach. Das heißt, das ist alles etwas, was die Mittelständler nicht unbedingt direkt leisten können, auch wenn man natürlich jetzt schon eine gewisse Zeit hat, sich darauf vorzubereiten. Aber trotzdem ist das eine Ausweitung, die nicht ohne ist und wo, glaube ich, auch der ein oder andere, das ein oder andere Unternehmen durchaus dann eine Hilfe wie von dir zum Beispiel in Anspruch nehmen muss, um dann einmal da die Struktur zu legen.
Ja, das sind ja aber auch, das sind ja bei mir Themen, die ich nicht alle abdecken kann. Also auch da brauchen wir dann wieder Partner sozusagen, die darauf wieder spezialisiert sind. Und das Problem hat ja ein kleinerer Mittelständler, der das sagt, wo fange ich denn jetzt an? Also, Genau. Also im Stand heute habe ich schon das Gefühl, dass man draußen ein bisschen überfordert ist.
Ja.
Also wenn ihr jetzt mit dem Thema anfangen müsstet, also ich sage jetzt mal bei 5%, dann ist aber was los, ne? weil ich gar keinen Zugang finde. Also das geht zu schnell für viele.
Ja, die ganzen Ressourcen sind auch nicht unbedingt dafür freigegeben.
Die sind ja gar nicht da.
Genau.
Also finanziell nicht und kapazitätsmäßig schon gar nicht. Also definitiv. Wie, Frage 4, ihr seid ein familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen und das Nachhaltigkeitsthema ist im Betrieb schon sehr, sehr fest verankert. Aber jetzt komme ich trotzdem ein bisschen zum Aber. Wie ist denn konkret die Vorgehensweise? Ihr habt Nachhaltigkeitsbericht, ihr habt andere DIN-ISO-Sachen etc. pp. Das alles muss jetzt irgendwo zentralisiert werden. Das muss ja irgendwie zusammenpassen jetzt das Ganze. Und das eine in der Schublade und das andere im dritten Stock und das andere im Erdgeschoss liegen. Also wie zentralisiert ihr das? Wie kriegt ihr die Berichte zusammen? Das haben ja teilweise Unternehmen draußen ja auch schon, dass sie unterschiedliche Zertifizierungen haben zu unterschiedlichen Themen. Arbeitet ihr mit einer Management-Software, die das zusammenführt? Das ist ja auch ein Bestandteil, glaube ich, dass man es digitalisieren muss, der ESG-Pflicht, sprich, es verlangt nach einer Management-Software für den Bereich. Das ist auch wieder so ein Riesenfass, weil jetzt die wurden ja auch nicht gestern erfunden und liegen heute da und sind top. Das heißt, schauen wir mal, so, wie geht ihr vor konkret, erstens, zweitens, drittens?
Ja, also bislang ist alles zentralisiert in der staatlichen Nachhaltigkeit, dass da wirklich die Informationen zusammenlaufen. Über uns findet wirklich die Datensammlung statt, in Zusammenarbeit natürlich mit den ganzen Abteilungen. Also wir haben ein Joe Fix mit der Geschäftsleitung, mit den beiden Geschäftsführern und Inhabern aufgesetzt, wo wir alle zwei Wochen die wichtigsten Themen ansprechen und da unseren Maßnahmenplan aktuell halten und gucken, was steht an, was müssen wir machen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch für Unternehmen, die damit jetzt gerade anfangen. Und der zweite wichtige Punkt ist, dass wir gesagt haben, die Nachhaltigkeit kann es natürlich nicht alles alleine schaffen. Wir haben dann basierend auf unserer Wesentlichkeitsanalyse, die wir vor 2 Jahren aktualisiert haben. Jetzt aktualisieren wir die aufgrund der CSRD nochmals, natürlich wegen der doppelten Wesentlichkeit. Da hat sich natürlich damals schon die Themenfelder gebildet, wonach wir unsere Strategie ausgerichtet haben. Und basierend auf diesen Themenfeldern haben wir Arbeitsgruppen gebildet. Und in diesen Arbeitsgruppen ist immer mindestens ein Abteilungsleiter des betreffenden Themas anwesend. Das heißt, wir haben dann immer mindestens, ja, ich sag mal, 3 Abteilungsleiter dabei, die dann mit uns in der Nachhaltigkeit die Themen besprechen und dann die Maßnahmenpläne auch aktuell halten. Das heißt, wir gucken uns an, was für Anforderungen haben wir wegen ISO-Zertifizierung 14001 zum Beispiel. Oder wir haben die Lieferkettenzertifizierung RSPO, FSC, PEFC für unsere Fliesen und unsere Palmkernölderivate, die wir einsetzen. Das heißt, da haben wir schon Anforderungen, die wir einfach umsetzen müssen. Und dann haben wir einen riesen Maßnahmenplan, der bei uns zentral verwaltet wird, mit der Hilfe der Abteilungen.
Das heißt, für euch ist jetzt diese ESG-Pflicht sozusagen das Dach des Ganzen und die anderen Zertifizierungen, die ihr schon habt, gemacht habt, auch laufend aktualisieren müsst, zahlen sozusagen ein oder liegen eine Stufe drunter.
Genau, das wird dann so sein, dass wir sagen, okay, die CSRD, ESRS wird nochmal oben drauf gepackt. Das ist das Dach, das Fundament haben wir selber gelegt mit unseren Zertifizierungen, unseren Anforderungen, die wir haben. Und wir überlegen aber tatsächlich gerade jetzt im Bereich CO2-Bilanz, da haben wir bislang noch auf einen externen Dienstleister zurückgegriffen, der uns das berechnet hat. Damit waren wir aber nicht so zufrieden. Für uns auch so ein bisschen intransparent. Wir haben nicht genau gewusst, wir haben die Daten eingegeben und am Ende kam halt eine Bilanz raus und wir wussten nicht, was passiert denn dazwischen. Und für uns ist es wichtig auch in Zukunft, weil wir uns gerade mit den SBTI-Zielen auch auseinandersetzen, wie schaffen wir es, Nölken Richtung Klimaneutralität zu bewegen, also deutlich unsere Emissionen zu reduzieren und zu vermindern und natürlich im ersten Schritt zu vermeiden. Können wir auch Szenarien abbilden mit so einer CO2-Bilanz? Das heißt, da sind wir gerade in Gesprächen mit einem weiteren externen Anbieter, der uns aber dann eine Software zur Verfügung stellt, wo wir selber gucken können. Okay. Wie sieht das denn aus, wenn wir jetzt einfach das Beispiel im Fuhrpark, wir haben jetzt natürlich schon E-Autos in unserem Fuhrpark, aber noch nicht alle, weil es vielleicht auch nicht Sinn macht für einen Vertriebler, der weit fahren muss, ein E-Auto zu nehmen, bevor der dann mal 3 Stunden Pause machen muss. Dann möchten wir gerne in der Software das simulieren können, wie unser Pfad aussehen würde, wenn wir sagen, okay, jedes Jahr versuchen wir ein E-Auto dazu zu holen. Dann können wir das einfach für uns einfacher auch dann in der Argumentation mit der Geschäftsleitung dann anbringen, zu sagen, okay, es macht Sinn, jetzt da zu investieren, weil in dem Szenarioverlauf verringern sich die Emissionen dann dementsprechend. Hätten wir vorher nicht machen können, wäre für uns sehr, sehr gut, weil wir auch natürlich, jetzt sind wir wieder bei den Kunden, von deren Anforderungen, dass natürlich einige Kunden auch sich gerne von uns die SBTI-Ziele setzen lassen möchten. Das heißt, die schreiben uns eine nette E-Mail und sagen, ja, liebe Nölken, Sie wissen ja, wir sind verpflichtet, weil wir so groß sind, was in diesem Bereich zu machen, und wir hätten gerne, dass Sie nächstes Jahr die Ziele setzen. Dann ruft man einmal nett an und sagt, ja, sind wir bei Ihnen, wichtiges Thema, machen wir gerne, aber in einem Jahr schaffen wir das nicht. Ich bin alleine hier, wir haben zwar noch die Frau Jung als Beraterin dabei, aber dann sind wir quasi anderthalb Stellen. Das funktioniert nicht. Wir haben noch einen zweiten Standort in Polen, hier noch eine weitere Produktionsstätte in Ferntal, in der Nähe von Windhagen und dann noch ein anderes Tochterunternehmen. Das heißt, in einem Jahr schaffen wir nicht, uns 1,5 Grad Ziele, konforme Ziele zu setzen.
Ich habe halt, also ich höre dir gerade interessiert zu und ich und ich weiß ja, was, oder ich habe ein Gefühl inzwischen, was bei euch auch dahinter steckt und was also die Haltung und die Philosophie ist. So ein bisschen eine ergänzende Frage zur Frage 4. Wir haben jetzt von diesen knapp 80 Indikatoren da gesprochen, die es da werden sollen am Schluss. Das hat schon was sehr Buchhalterisches zu tun oder mit was sehr Buchhalterischem zu tun, das ganze Thema zukünftig. Und ich habe das Gefühl, es geht dann zu 90% nur noch um Kennzahlen. Und ich finde es ein bisschen schade, es wird teilweise kritisiert, dass Unternehmen Nachhaltigkeitsberichte sehr intuitiv schreiben und die Kennzahlen gerne rauslassen. Das ist auch nicht gut. Ja. Aber wenn man jetzt die Kennzahlen in auf die 90%-Hürde lüpft und das Intuitive und die Haltung und das Gefühl, wie ich mit Mitarbeitern umgehe und bleibt ein bisschen auf der Strecke, dann habe ich so ein bisschen das Gefühl, Nachhaltigkeit bleibt auf der Strecke. Ja, ich hol mir meine Kennzahlen, die kriege ich irgendwo her, baue die in mein Management-Software ein, lass mein Scope 1 und 2 und irgendwann 3 ausrechnen und gut ist. Habe ich meinen Stempel, der Wirtschaftsprüfer, den ich ja auch bezahle, habe der Stempel drauf und dann habe ich einen Ist-Zustand und wo ich jetzt Nachhaltigkeit. Also ich bin nicht dogmatisch, aber wo retten wir jetzt unseren Planeten da damit?
Ja, und wie praktisch ist das auch in der Handhabung?
Auch das,
ja. Wir haben jetzt schon relativ viele KPIs für uns, über die wir auch berichten. Allerdings im Bericht landen nicht alle KPIs. Also wir haben deutlich mehr, die wir erheben, aber das machen wir eigentlich nur, weil wir einen Überblick haben möchten. Die KPIs helfen uns jetzt nicht unbedingt zu sagen, okay, da habe ich jetzt wieder irgendwas identifiziert, was ich verbessern kann. So, das ist einfach nur, um den Gesamtüberblick zu behalten. Wir haben es auch versucht, so zu halten, einen Nachhaltigkeitsbericht, den wir veröffentlichen, dass wir da die wichtigsten Anhaltspunkte geben, damit man auch unsere Leistung einschätzen kann. Also natürlich lassen wir jetzt nicht die KPIs weg, die schlecht sind für uns, sondern wir lassen nur die weg, mit denen die Stakeholders nicht so viel anfangen können. Und wir versuchen auch immer dann auch einen Ausblick zu geben, was ist denn fürs nächste Jahr geplant. Also nicht nur zu sagen, der Ist-Zustand ist jetzt, das sieht toll aus, sondern wir versuchen auch zu sagen, ja, das sieht jetzt toll aus, aber es kommt das heißt, wir müssen das, das und das machen. Und wir veröffentlichen auch ganz transparent, wenn wir etwas nicht geschafft haben. Wir sind zum Beispiel Mitglied im FONAP, im Forum Nachhaltiges Palmöl, und dort haben wir die Selbstverpflichtung, dass wir zu 100% nur zertifiziert nachhaltiges Palmkernöl einkaufen. Und in dem Bereich, im Kosmetikbereich gab es bis vor kurzem, wir haben es jetzt das zweite Mal in Folge geschafft, das 100%-Ziel, gab es einfach nicht die Menge, die wir brauchten in der Qualität, um dieses Ziel zu erreichen. Sieht nicht schön aus, dass wir es nicht erreicht haben, aber wir haben ganz klar geschrieben, ja, wir haben es leider nicht geschafft, wir mussten eine kleine Menge nicht zertifiziert einkaufen und ausgleichen, aber das lag an dem und dem Punkt. Und dann ist es wieder eine andere Dimension. Aber du darfst nicht vergessen, du hast jetzt die ganzen Indikatoren angesprochen, die kommen, gleichzeitig müssen wir noch die EU-Taxonomie umsetzen. Das heißt, wir haben dann auch nochmal CapEx, OpEx nochmal, Anteil vom Umsatz mit den Produkten, die darauf einzahlen, etc. Das läuft auch noch alles nebenbei mit. Also haben wir dann wirklich einen Wust an Indikatoren plus nochmal die EU-Taxonomie, die auch nicht ohne sein wird. Und dann haben wir wirklich eine riesen Datensammlung, mit der ich erst im ersten Moment jetzt auch nicht weiß, was ich dann damit jetzt vernünftig...
Ich wage mal zu behaupten, dass das bei Mittelständlern, die da im Augenblick bei 0 oder 10% stehen, dass das nicht zu machen ist. Und ich bin dann gespannt, wie der Stempel vom Wirtschaftsprüfer aussieht, welche Farbe der hat und wie das kontrolliert wird. Also man, das ist ja eine Dimension, da muss ja für einen Wirtschaftsprüfer einen Stempel drauf. Und wenn der seinen Job ernst nimmt, dann... Also ich bin gespannt, 2025 ist ja bald und eigentlich ja. Sollten ja alle ab 1.1. die 80 Indikatoren erfassen, weil sonst können sie 25 nicht drüber berichten und es tut keiner.
Genau, und vorher müssen auch die Prozesse dafür auch noch
implementiert werden. Das hat noch gar keiner. Also da, wo ich unterwegs bin, stelle ich fest, dass das so einen extrem hohen Prozentsatz noch gar keiner nur ansatzweise macht.
Also nicht in dem Volumen. Ja. Es ist ein Vorteil für die, die sich damit schon auseinandersetzen. Ja,
absolut.
Natürlich.
Absolut.
Es ist auch andersrum gesehen natürlich der letzte Schubser für die, die noch gar nichts machen, dass man die in die Richtung wirklich jetzt verpflichtet zu gehen, zu sagen, okay, ihr müsst jetzt, ja. Spätestens jetzt müsst ihr was machen, weil das und das kommt.
Ja, aber ich hoffe natürlich schon irgendwo für den Mittelstand, dass man da dann 2025 also nicht mit erhobenem Zeigefinger da durchläuft und sagt, ihr habt das noch nicht gemacht, weil das wird nicht funktionieren.
Es gibt ja ein paar Ausnahmen. Scope 3 haben wir schon angesprochen.
Ja. Du musst aber auch schon mal das 1 und 2 musst du nebenher auch machen, wenn du es noch nie gemacht hast. Also musst du auch schon mal machen.
Das
also
stimmt.
Im Moment ist es ja nur noch ein Jahr.
Das stimmt, wobei das ist, das sehe ich noch als machbar an.
Ja,
das,
aber es sind halt noch viele andere Sachen. Also
genau,
wobei viele haben noch nie berichtet.
Das stimmt, aber S1 bis S4, die Social-Indikatoren sind auch erstmal noch ausgenommen davon, falls man auch noch nicht genaue Daten hat. Und ich meine, im Bereich Biodiversität ist es auch so, dass gesagt wird, erstes Jahr geben wir euch noch frei, dann habt ihr quasi ein extra Jahr.
Ja,
aber grundsätzlich, natürlich muss man auch mal gucken, ist das praktisch umzusetzen in der Zeit. Und
ja, das ja. Fangen wir mal Frage 5.
Ja.
Vielleicht ein bisschen einfacher, aber auch nicht. Haben wir da gerade ein bisschen drüber diskutiert. Und dass ich sage, es gibt extrem viele Mittelständler, die da bei Null stehen, mal hart gesagt. Gib mal für einfach 3 Tipps, was die machen sollten, die nächsten 12 Monate. Also ohne jetzt mal das Risiko, ich habe nachher keinen Bericht, wo ich einen Stempel drauf gebe. Es gibt ja auch Firmen, die unter 250 Mitarbeiter sind und das nicht machen müssen. Da bin ich auch der Meinung, sie sollten den Weg langsam gehen, mal darüber nachzudenken, was sie denn da tagtäglich tun in Bezug auf Nachhaltigkeit. Es gibt darunter noch extrem viele Mittelständler. Gib einfach mal so aus deiner Erfahrung raus, 3 Tipps, 3 Schritte, so eine Schrittanleitung für Firmen, auch mit 100 Mitarbeitern.
Ja, ganz wichtig, Verankerung auf Management-Level, aber ganz oben, also Geschäftsführer. Hm,
haben wir vorhin gesehen.
Genau, ja, die müssen dahinter stehen, weil sonst kann es auch durchaus sein, dass man die ganzen eigenen Mitarbeiter dann auch nicht überzeugen kann, das zu machen. Ja. Weil im ersten Moment bedeutet das natürlich auch mehr Aufwand für die Abteilungen, weil die ganzen Daten noch nicht da sind. Also erster Schritt ist wirklich die Unterstützung von ganz oben einholen. Zweiter Schritt, der immer sinnvoll ist, um überhaupt abzustecken. Gut, das ist jetzt bei der verpflichtenden Berichterstattung einfacher, weil die Sets vorgegeben sind, was man behandeln muss von den Themenfeldern. Aber dann einen Workshop wirklich mit der ganzen Abteilung einzuberufen, abhängig natürlich davon, wie der Kenntnisstand ist. Sonst bietet sich vorher natürlich noch eine Schulung an, falls man das zeitlich hinbekommt, damit man alle ungefähr auf einem Level hat, was das Verständnis von Nachhaltigkeit angeht und wie dringend dann doch das Thema ist, zu behandeln. Genau, das ist noch so ein halber Schritt dazwischen. Zweiter Schritt wäre dann wirklich den Workshop zu machen und den Themen aufzuzeigen, was kommt auf uns zu, wie wichtig sind die Themen und dann auch schon zu priorisieren. Hm. Weil alles gleichzeitig anzugehen, das funktioniert nicht. Da müssen wir wirklich eine Priorisierung vornehmen mit den Abteilungen. Hm. Und das ist neu, ganz wichtig. Nicht nur aus einer Dimension die Wesentlichkeit identifizieren, sondern aus beiden. Also der Einfluss von uns auf diese Themen, von dem Unternehmen, aber auch wie groß ist die Auswirkungen der Themen auf uns selber und auf unser finanzielles Ergebnis. Das klar zu definieren, was meint man überhaupt damit, ist schon eine Aufgabe an sich, dann auch alle ins Boot zu holen und dann auch die richtige Priorisierung vorzunehmen, ist nicht ohne, da muss man sich echt Zeit geben dafür.
Ja, ist ein spannender Punkt, aber es ist schon an sich im Grunde genommen meine Vorgehensweise. Also wenn ich mit Firmen diesbezüglich zusammenarbeite, arbeite ich immer mit der Geschäftsleitung. Alles andere, habe ich gemerkt, funktioniert nicht. Also es kann ein Team hier sitzen, aber es sitzt immer die Geschäftsleitung mit am Tisch. Zweiter Punkt ist, den du gesagt hast, es muss eine Art Fragenrahmen geben. meine, da kann man sich an gängigen Zertifizierungen ja orientieren, wie die EMAS, DIN ISO, Gemeinwohl etc. pp. Da gibt es ja Fragen, die in die richtige Richtung gehen, teilweise auch bei Gemeinwohl, mit der ich arbeite. Gibt es auch verpflichtende Indikatoren?
Du machst Gemeinwohl?
Ja.
Habe ich im Studium auch gemacht.
Ja.
Ganz spannend.
Ja, und da gibt es auch verpflichtende Indikatoren, ja, die man tatsächlich nachher fürs Audit beantworten muss. Und es gibt auch eine eigene Bewertung. Das finde ich auch sehr stark. Andere bewerten nicht, sondern da wird tatsächlich bewertet. Finde ich sehr spannend. Und der dritte Aspekt, den du gesagt hast, ja, das ist so ein bisschen bei mir diese Optimierungsphase. Also wo man dann anschaut, wo wollen wir denn hin zukünftig? Wie viel Zeit müssen wir investieren? Wie viel Geld müssen wir investieren in diese Zukunft? Also ja, tolle Tipps, super.
Am Anfang wird es wahrscheinlich sein, dass man dann eine Excel-Liste aufstellt und sagt, okay, das sind die Themen, da wollen wir hin. Okay, das heißt, wie können wir das messen? Der KPI entsteht dadurch. Bis wann, wer verantwortlich?
Bei mir ist ein Dokument. Aber im Endeffekt ist es so, ja. Also da stehen nachher Optimierungen drin, die priorisiert man. Da schaut man nach, wie viel Kapazität haben wir, wie viel Geld haben wir und wo haben wir auch, was mir ganz wichtig, wo haben wir Freude und Spaß dran, an welchen Faktoren was zu machen, weil dann kommt ja auch Bewegung rein und dann sieht man auch. Frage 6. Kommen wir wieder ein bisschen auf euch zurück und weg von der Nachhaltigkeitsberichterstattung. Welche positiven Effekte hat denn das Thema Nachhaltigkeit bei euch im Unternehmen? Also schon auf lange Sicht, sage ich jetzt mal, Thema Mitarbeitersuche, Kundenakquise, Ressourcen, Investoren, was auch immer.
Ja, also ich bin ja das beste Beispiel dafür, dass ich explizit danach geschaut habe, wie nachhaltig ist das Unternehmen aufgestellt. Das heißt, für die Mitarbeitersuche, Fachkräfte, Suche ist es natürlich gerade für die Generationen, also meine Generation, die jetzt 30 werden oder die, sagen wir mal, zwischen 20 und 40 sind, für die ist es ja immer wichtiger, was das Unternehmen auch macht, wofür das Unternehmen steht, ob es auch eine sinnvolle Arbeit ist, die man dann nachgeht. Also da in diesem Bereich sehe ich so viel Potenzial für einen positiven Effekt, was die Nachhaltigkeitsberichterstattung wirklich auslösen kann. Der zweite ist natürlich, dass die Kunden das auch mitbekommen. Gut, bei uns ist es noch ein spezieller Fall, weil so gesehen können wir mit den Produkten ja keine Werbung machen. Wir dürfen jetzt auch nicht in den Nachhaltigkeitsbericht reinschreiben, hey, Marke XY haben wir eigentlich hergestellt, auch wenn da jetzt ein anderer draufsteht. Das ist für uns noch eine andere Sache. Okay. Aber natürlich spricht sich das auch rum, dass es doch von Nelken Hygiene Products kommt.
Okay.
Und manchmal erlauben uns ja auch dann die Firmen zu sagen, auf der Messe, ihr dürft was ausstellen. Aber das ist natürlich dann auch, weil dann kriegen wir explizite Anfragen und sagen, wir haben gelesen oder einen Tipp bekommen, ihr macht da was Nachhaltiges oder ihr könnt was sehr Nachhaltiges machen. Nicht nur auf Produktebene, sondern das Unternehmen passt auch dazu. Also es ist eine stimmige Ausrichtung, die ihr habt. Und das ist auch in der Kundenakquise dann für uns wertvoll, dass wir damit werben können, zu sagen, ja, wir können nicht nur qualitativ hochwertig, wir können sogar nachhaltig. Und der dritte Punkt, das ist eine gute Überleitung noch, das Thema wollte ich mich noch ansprechen. Durch diesen ja doch sehr transparenten und ausführlichen Bericht wurden wir auch nominiert für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis im Bereich Kosmetik. Das erste Mal wurde nämlich jetzt ein Start-up da beauftragt, die Nachhaltigkeitsberichterstattung zu scannen und zu screenen und dadurch sind wir dann dadurch sind wir aufgefallen und dann haben wir uns nominiert für die Top 10. Es wurde leider nicht die Top 3, aber für unsere Größe und für das, was wir machen, ist das schon ein sehr großer Erfolg.
Haben Sie schon entschieden?
Wir haben schon entschieden, wir sind leider nicht unter den Finalisten,
okay.
Aber nichtsdestotrotz.
Ja, super.
Genau, nächstes Jahr machen wir einen neuen Anlauf und dann klappt es
bestimmt. Super. Nee, habe ich gelesen, wollte ich auch noch sagen. Top. Ich habe unterm Eingang gesehen, ihr produziert Strom. Das hat eigener Strom, hat ja was mit Ressourcen, Energiekosten. Also ich kenne ein, zwei Firmen, die haben über Energiekosten ein bisschen geschmunzelt, weil sie ihren Strom selber produzieren.
Ja.
Was deckt das ab bei euch?
Also wir haben jetzt...
Und das ist stromintensiv vermutlich insgesamt, oder?
Also wir sind, es gibt ja diese Definition, wonach man stromintensives Unternehmen ist. Da sind wir jetzt noch nicht. Aber wir verbrauchen schon relativ viel Strom für die ganzen Maschinen, die auch natürlich fast durchgehend laufen bei uns. Dreischichtbetrieb. Wir haben hier an unseren Standorten zwei, die dritte kommt jetzt. Und damit werden wir sehr wahrscheinlich schon im Bereich 15-20% abdecken können.
Okay.
An dem weiteren Standort, den wir haben in Ferntal, haben wir eine große auf dem Dach. Und da können wir das tatsächlich dann je nach Sonneneinstrahlung am Tag dann wirklich uns autark,
Wahnsinn.
Ja, können wir autark produzieren, weil die Sonne so gut scheint, dass wir dann tatsächlich die Photovoltaikanlage vollkommen ausreizen können, dass wir dann.
Ich habe einen Kunden, der macht das ähnlich. Ja. Der sagt immer, Unternehmer können nicht rechnen.
Ja.
Das findet er fürchterlich. Ja, das, er sagt, das hat sich bei ihm nach 2, 3, 4 Jahren schon und jetzt in der Energiekrise ja eh. Er sagt, der hat immer so ein breites Grinsen. Also es ist wirklich ein Satz, der sagt, Unternehmer können nicht rechnen. Da denken so viele nicht drüber nach, zu sagen, lass uns da mal investieren, weil das bringt was. Okay, Frage 7. Jetzt haben wir viel über Nachhaltigkeitsberichterstattung gesprochen. Jetzt ruder ich nochmal ganz zurück, wollte ich zwischendrin schon mal stellen. Welche Herausforderungen beim Thema Nachhaltigkeit logischerweise habt ihr denn bei euren, ganz am Anfang haben wir es mal angeschnitten, bei euren Produkten? Also es ist ja ein Wegwerfprodukt, wenn man das so sagen kann. Das, wo setzt ihr da an, recycelfähig oder ich sage immer so, Unternehmen müssen nicht immer zwingend gleich, weil das in den Köpfen immer so ist, bei ihren Produkten ansetzen. Also Nachhaltigkeit bietet schon extrem viele Möglichkeiten, um das reine Produkt oder um die reine Dienstleistung drumherum Dinge wirklich gut zu machen und besser zu machen. Aber irgendwann kommt ja logischerweise auch an den Punkt, was ist jetzt denn an dem Produkt nachhaltig oder wo kann ich mich in die Richtung bewegen, dass es positiv ist.
Ja, wenn wir uns ein Feuchttuch anschauen, das ist einfach das, womit wir den meisten Umsatz generieren, haben wir 3 Stellschrauben, also 3 große Stellschrauben. Dann haben wir das Trägermaterial, also das Vlies, dann haben wir die Tränkflüssigkeit und dann haben wir die Verpackung. So im Vliesmaterial ist es so, dass der marktdominierende Komposition immer noch einen gewissen Anteil von Kunststoff enthält, meistens so im Bereich 80-20, also 20% Kunststoff, 80% Viskose. So, das ist eine Riesenstellschraube für uns, dass wir sagen können, okay, wir setzen 100% Zellstoff ein. So, dann haben wir auch einen natürlichen Ursprung, also ein Tuchmaterial aus natürlichem Ursprung. Das ist einfach auch für die Ökobilanz, die wir schon mal durchgeführt haben, für so ein Feuchttuch einfach viel, viel besser. Und es gibt natürlich immer, ich will nicht sagen Gerücht, aber es hält sich hartnäckig, dass natürlich ein Waschlappen zum Beispiel deutlich besser wäre, wenn man den wiederverwendet als Ersatz für ein Feuchttuch. Zu einem gewissen Grad kann das durchaus stimmen, aber erstens ist es natürlich so, dass man für unterwegs das sehr schwierig ist, dass wir da eine Daseinsberechtigung haben und natürlich kommt es auch darauf an, was für einen Strom man zu Hause nutzt, weil wir müssen es natürlich auch waschen und dann wird wieder Waschmittel eingesetzt und so weiter. Also wenn man sich die Ökobilanz mal richtig anschaut, dann schneidet das Feuchttuch gar nicht schlecht ab im Vergleich zum Waschlappen. So, und dann im Bereich der Verpackung natürlich müssen wir darauf achten, dass wir die Verpackung im Kreislauf dazuführen können. Das heißt, da Monomaterial einsetzen, dass wir wirklich diese Recyclingfähigkeit unterstützen. Das sind so, genau, so ein zweiter. Der dritte Punkt ist eben die Inhaltsstoffe. Das heißt, da können wir erstens untergehen von Inhaltsstoffen. Wir gehen im Bereich Clean Beauty, maximal 5, 6 Inhaltsstoffe. Oder man sagt, wenn man ein normales Feuchttuch haben möchte, dass man dann dahin geht und sagt, okay, wir brauchen eine hohe Prozentzahl von natürlichen Inhaltsstoffen und im besten Fall auch noch zertifizierte Rohstoffe, die wir einsetzen. Das sind wirklich so maßgeblich die 3 Hebel, die wir haben.
Also es gibt doch immer wieder Hebel, die man einsetzen kann, auch bei schwierigen Produkten und Dienstleistungen, sage ich jetzt mal. So am Schluss, vielleicht noch so ein bisschen eine Zukunftsfrage.
Ja.
Welche Projekte oder welches Projekt geht ihr in nächster Zeit an?
Oh, ein Projekt rauszusuchen. Versuch mal. Mich kurz zu halten.
Aber wir haben ja viel diskutiert. Wie es geht, ist ja schon so ein Projekt.
Das ist ein Riesenprojekt, was wir angehen, genau. Ungefähr die gleiche Kategorie ist auch das LKSG, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Da fallen wir auch noch nicht drunter. Da sind wir aber auch
schon. Wo liegt das gerade? Bei 1000 Mitarbeiter?
Genau, es wird jetzt für ab 1000 sein, genau. Okay. Und dann warten wir natürlich sehnsüchtig auf die EU-Regularien, die dazu kommen werden. Das wird auch nochmal ein bisschen anders sein. Aber da sind wir jetzt auch schon so weit, dass wir unsere gesamten Lieferanten mit einer Plattform, mit der wir zusammenarbeiten, in diese Risikoanalyse einmal durchschießen. Dann kriegen wir einmal die abstrakte Risikoanalyse. Wir können dann da wirklich nach LKSG-konform die Präventionsmaßnahmen machen. Wir haben die Länderrisiken, wir haben die Branchenrisiken, wir haben eigene Assessments von Lieferanten. Das heißt, das sehr, sehr große Projekt, was wir auch gerade angehen, ist einfach die Umsetzung des LKSGs. Das machen wir auch proaktiv für uns, weil wir eben noch nicht runterfallen. Aber das ist für uns auch dann stimmig mit unserer Nachhaltigkeitsstrategie, dass wir sagen, wir fangen einfach diese großen Sachen früher an, dann haben wir den Druck nicht nach hinten. Ja. Das kann ich nur jedem empfehlen, sich damit jetzt auch frühzeitig auseinanderzusetzen, weil nach hinten raus wird es wieder eng, erfahrungsgemäß. Auch bei uns, wenn wir Tourette früh angefangen haben, weil wir halt auch die Ressourcen dafür nicht haben. Andere Unternehmen haben da 2-3 Leute für eingestellt, die das machen. Wir machen das halt wieder nebenbei. Deshalb brauchen wir die Zeit. Aber das ist ein großes Projekt, das mache ich zusammen mit unserem Einkaufsleiter. Wir sind da federführend tätig und es ist sehr, sehr spannend, mal wirklich von A bis Z unsere Lieferanten auf die Finger zu schauen, was die alles machen.
Spannendes Thema. Christoph, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke dir auch.